Heute gibt es die dritte Predigt über den Propheten Jona im Auftrag des Herrn unterwegs. Und ich lese dazu aus der Bibel Jona 3, 1 bis 10. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona: Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagereisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagereise weit gekommen war, predigte er und sprach: Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen: Es sollen weder Mensch noch Tier, weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen, und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen, und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und heftig zu Gott rufen, und ein jeder kehre um von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut, und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Die Blues Brothers haben diesen Spruch bekannt gemacht. John Belushi und Dan Aykroyd in ihren Filmrollen als musikalische Kleinkriminelle ziehen los und wollen $5.000 beschaffen. Denn das Waisenhaus, in dem sie aufgewachsen sind, hat Steuerschulden und soll geschlossen werden. Das aber geht gar nicht. So treiben die beiden Geld ein und beginnen immer mit dem Spruch: Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Auch Jona ist im Auftrag des Herrn unterwegs. Jetzt tapfer und mutig, nachdem er sein Leben geordnet und Gott wieder neu zur Verfügung gestellt hat. Ohne zu zögern nimmt er die Reise nach Ninive auf. Diesmal gehorchte Jona und ging nach Ninive, wie der Herr ihm gesagt hatte. Jetzt beim zweiten Mal kein Aber, keine Flucht, sondern schnurstracks nach Ninive. So, wie Gott es ihm geboten hat. Ja, Jona hat tatsächlich aus seinem Fehler gelernt. Er treibt keine Spielchen mehr mit Gott. Nicht erst vollmundige Versprechen abliefern und dann nicht einhalten, wenn man Gottes Hilfe erfahren hat. Nein, Jona geht los, ohne Wenn und Aber. Die Reise an sich ist schon beschwerlich genug. Wenn er die Route durch Kleinasien der heutigen südlichen Türkei nimmt, sind das immerhin um die 1200 Kilometer. Da hat er viel Zeit, die er alleine mit Gott verbringen kann. Ob Gott ihm da klargemacht hat, was er alles predigen soll und wie er das am besten anstellen sollte? Es gab mal Zeiten, da bin ich sehr oft zum körperlichen Ausgleich spazieren gegangen. Jeden Tag so 1 bis 1,5 Stunden. Müsste ich eigentlich wieder mehr machen, denn ich bin da ein echter Faulpelz geworden. Diese Stunden waren oft die fruchtbarsten stillen Zeiten mit Gott. Dort im Wald oder auf dem Feldweg konnte ich wunderbar mit Gott reden und auf seine Impulse hören. Es fielen mir ganze Predigten ein oder Aufgaben und Ideen, die ich in Angriff nehmen sollte. Ich war da in der Natur ganz alleine mit meinem Herrn. Wie lange Jona wohl unterwegs gewesen sein mag. Es war ja immerhin eine Strecke wie durch ganz Deutschland, von Nord nach Süd. Ich habe gelesen, dass mal jemand diese Strecke durch Deutschland gewandert ist, so etwa 50 Kilometer pro Tag, wobei er 10 bis 14 Stunden täglich unterwegs war. Er brauchte 22 Tage. Nun, ich glaube nicht, dass Jona so ein strammer Wanderer war. Keine Ahnung, ob er körperlich so fit war. Die 3 Tage im Bauch des Fisches haben ihn sicher ganz schön geschlaucht. Es gab viele Hindernisse zu überwinden. Hohe Gebirgszüge, vielleicht auch Umwege vor Räubern oder gefährlichen Tieren. Jona musste sich Essen und Unterkünfte beschaffen. Ich denke, er brauchte länger als dieser Deutschlandwanderer. Mindestens 4 Wochen, vermutlich noch länger. Dann kommt er in Ninive an. Die assyrische Hauptstadt muss schon gewaltig groß gewesen sein, denn ihre Größe wird hier sogar angegeben, sie war 3 Tage Reisen groß. Nun, es ist nicht klar, ob im Durchmesser oder im Umfang. Vermutlich brauchte man 3 Tage, um sie zu umrunden. Das waren etwa 120 bis 150 Kilometer. Als Studenten haben wir in Hamburg gelebt. Da wohnten wir im äußersten Osten in Hamburg-Horn, direkt an der Autobahn nach Berlin. Einmal war ich eingeteilt zum Predigtdienst ins Tabea-Diakoniewerk nach Hamburg-Ohsdorf. Das lag im äußersten Westen und wir mussten 40 Kilometer durch die ganze Hamburger Innenstadt fahren. Jona aber lief eine Tagesreise bis ins Zentrum von Ninive. Ihr könnt euch vorstellen, wie immens groß diese Stadt damals gewesen sein muss. Dann fängt er an zu predigen. Vermutlich mitten auf dem Marktplatz im Zentrum der Stadt. Einfach so. Ganz schön mutig, denn ich denke mir, es war dort ganz schön viel los. Viele Leute waren unterwegs und strömten hin und her an die Marktstände, palaverten und handelten, kauften Obst und Gemüse, kostbare Gewürze und lebendige Tiere. Es war ein Höllenlärm. Und dann dieser einsame Wicht Jona stellt sich hin und fängt an zu reden. Erst zaghaft, dann immer lauter. Ich erinnere mich an Leute, die damals in meiner Jugendzeit in der Fußgängerzone auf einer Kiste standen und das Gericht Gottes predigten. Sie brüllten sich die Lunge aus dem Hals. Nur wenige Leute blieben stehen und hörten zu, die meisten gingen vorüber und machten sich lustig. Andere schrien laute, unflätige Bemerkungen hin zu dem Redner. Sie wollten ihn beeindrucken oder auch aus dem Konzept bringen, ihn irgendwie irritieren und ihm deutlich machen, wie blöd sie das fanden. Nun gebe ich zu, dass sich manche Redner auch richtig ungeschickt dabei verhalten. Sie reden in einer Sprache, die niemand heute versteht. Da muss man sich eher schämen, wenn man sie da schimpfen hört. Auch wenn man den Mut dieser Leute durchaus bewundern mag. Andere dieser skurrilen Exemplare sind wirklich ernsthaft krank und leben in einer Traumwelt. Wir würden sogar sagen, das sind multiple Persönlichkeiten, eben schizophren. In einer Stadt am Niederrhein ist mir mal ein junger Mann begegnet, der total glaubte, die Inkarnation des Propheten Elia zu sein. Elia war ja im Alten Testament auch ein Gerichtsprediger zur Zeit des Königs Ahab und seiner heidnischen Königin Isabel. Also dieser junge Mann glaubte auch, von Gott davon ausersehen zu sein, ein Gerichtsprediger zu sein. Er müsse den Leuten heute die Hölle predigen. Aber dieser Mann war krank, ernsthaft krank. Er wollte Aufmerksamkeit, litt unter einer großen Selbstwertstörung und wollte hoch hinaus. Er hatte sonst wenig mit dem Glauben zu tun, konnte sich nicht einer Gemeinde verbindlich anschließen und sich den Ältesten unterordnen. Leider konnten wir ihm seine Illusion nicht ausreden. Er war fest davon überzeugt, der auferstandene Elia zu sein. Nun, Jona aber ist ja nicht krank. Er ist im Auftrag des Herrn unterwegs. Er hat sich das nicht alles selbst ausgesucht, nicht eingebildet. Er muss da schon allen seinen Mut zusammennehmen, um sich da vor die Masse hinzustellen und zu predigen. Er weiß ja nicht, was ihn da erwartet. Ob sie ihn gleich beschimpfen, die Polizei holen, ins Gefängnis werfen oder gar töten. Dieser Auftrag ist gefährlich. Jona kann sich nicht wie der Terminator Arnold Schwarzenegger verteidigen und herumballern. sein Leben ist bedroht. Und wirklich, da bleiben Leute stehen und hören zu. Und die gucken sogar ziemlich betreten. Einige fangen an zu weinen. Unglaublich. Immerhin gibt Gott der Stadt Ninive noch 40 Tage Schonzeit. Warum eigentlich? Weshalb haut er nicht gleich auf sie drauf? Könnte es sein, dass er ihnen doch eine Gnadenzeit schenkt, um umzukehren? Oder dienen diese 40 Tage dazu, dass sie ihr Leben ordnen und Schuld bereinigen können, um dann im Frieden gemeinsam unterzugehen? Das Ende der Jona-Geschichte zeigt jedenfalls, dass Gott sogar in der Gerichtspredigt die Chance der Menschen zur Umkehr versteckt hat. Denn er verschont die Bevölkerung später ja, nachdem die Leute umgekehrt sind. So gibt es oft bei den Gerichtspropheten des Alten Testaments auch immer noch ein kleines Stückchen Hoffnung. Jesaja ist dafür ein typisches Beispiel. Seine Prophetie ist ein Mix aus Drohungen und Versprechen. Er spricht von den Gefahren, die unmittelbar bevorstehen, von Zerstörung und Verschleppung, dann aber auch von der Befreiung aus der Verbannung, von dem Erlöser und Messias, der kommen wird, um sein Volk zu retten. Ebenso lesen wir das bei Jeremia. Die babylonische Gefangenschaft wird angekündigt. Aber das Exil wird auch einmal beendet sein und Gott wird einen neuen Bund mit seinem Volk schließen. Hosea kündigt an, dass das ungehorsame Volk verstreut und das Land öde und brach liegen wird, die Städte von heranstürmenden Feinden zerstört werden. Aber trotzdem liebt Gott sein Volk weiterhin und eines Tages wird das Land neu aufgebaut. Amos attackiert das Volk scharf wegen massiver sozialer Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft, wegen des Götzendienstes der Leute und ihrer Korruption und frommen Heuchelei. Er prophezeit die Zerstörung Israels, aber auch danach die Wiederherstellung des Hauses Davids. So könnten wir das bei vielen anderen Propheten auch noch durchbuchstabieren. Immer das gleiche Muster. Das Volk fällt ab von Gott. Da taucht ein Prophet auf, der Strafe und Gericht Gottes ankündigt. Aber es leuchtet auch die Gnade Gottes durch. Er wird sein Volk nicht restlos ausrotten, sondern gibt ihm noch eine Chance zu einem neuen Anfang. Die Reaktion der Menschen in Ninive ist erstaunlich. Buße, Umkehr auf der ganzen Linie. Sie fangen sofort an zu fasten und tragen als Zeichen ihrer Buße alte Säcke. Man stelle sich das nur mal vor. In einer Großstadt von mehr als 120.000 Einwohnern laufen alle in Kartoffelsäcken herum. Erwachsene und Kinder. Das würde ein gewaltiges Aufsehen erregen. Als der König davon hört, schließt er sich mit seinem Hofstaat umgehend dieser Bußbewegung an. Ja, er befiehlt sogar, dass alles Vieh keine Nahrung und kein Wasser mehr zu sich nehmen soll. Das könnte auch dazu führen, dass es zu einem massiven Viehsterben in den nächsten 40 Tagen kommt, dass sich vielleicht sogar eine Hungersnot in Ninive entwickelt. Aber noch größer ist die Angst der Leute vor kompletter Zerstörung. Und da machen alle mit. Ach, wenn das doch auch mal ein Prediger erleben würde, dass ein ganzer Ort, es muss ja nicht gleich eine Großstadt sein, sich zu Gott bekehren würde, das wäre sensationell. Nun, in der Geschichte der Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts hat es sowas ab und zu gegeben. Etwa im schwäbischen Möttlingen, damals so um 1840 herum, ein paar Jahre lang. Möttlingen war ein kleines Dorf mit circa 900 Einwohnern. Johann Christoph Blumhardt war dort evangelischer Dorfpfarrer. Er machte seinen normalen pastoralen Dienst. Da wurde er mit einem besonderen Fall dämonischer Besessenheit konfrontiert. Es begann ein jahrelanger geistlicher Kampf um die Befreiung einer jungen Frau. Als diese nach gut zweijährigem Kampf 1843 endlich von den Teufeln in ihr erlöst war, passierte etwas Seltsames. Da kamen die Dorfbewohner zu Pfarrer Blumhardt ins Pfarrhaus oder in die Kirche und beichteten ihre Sünden. Zunächst Einzelne, dann immer mehr, schließlich Scharen von Leuten. Von frühmorgens um 6 bis abends um 11 hatte Blumhardt damit zu tun, sich die Sünden der Menschen anzuhören, ihnen die Vergebung Gottes zuzusprechen und sie mit einem Segen zu entlassen. Diese Bußbewegung erfasste den ganzen Ort, danach auch die umliegenden Dörfer, zuerst die Kinder und Jugendlichen, dann auch die Alten. Trinker wurden vom Alkohol geheilt, Ehekonflikte wurden geschlichtet und andere moralische Verfehlungen wurden bereinigt. Zugleich wuchs in Möttlingen der Hunger nach Gottes Wort und Gebet. Der Gottesdienstbesuch stieg enorm an, so dass weitere Versammlungen angeboten werden mussten. Überall bildeten sich Hauskreise und Gruppen, die miteinander die Bibel lasen, sangen und beteten. Auch besondere Heilungen geschahen. Menschen wurden vom Aberglauben und von Zauberei befreit. Viele Gebetserhörungen passierten. Ein kleiner schwäbischer Ort wurde so Mitte des 19. Jahrhunderts zum Zentrum der württembergischen Erweckungsbewegung. Zurück zu Ninive. Wir haben gehört, wie die Menschen in Sack und Asche gehen, 40 Tage lang fasten und so äußerlich ihre Buße zeigen. Aber sie tun noch mehr. Der König befiehlt in Vers 8, dass sie mit aller Kraft Gott anrufen sollen. Das meint eindringlich, unaufhörlich, nachdrücklich, inbrünstig. So wie die Witwe, von der Jesus im Neuen Testament erzählt, die rannte dauernd zum Amtsgericht und bedrängte den Richter, er möge ihr zu ihrem Recht verhelfen. Dem wurde das irgendwann zu lästig, dass er nachgab und sie erhörte. Jesus hat diese kleine Geschichte erzählt, um uns zu ermutigen, mit unseren Gebeten nicht nachzulassen, sozusagen so lange auf Gott einzureden, bis er uns entnervt erhört. Das werden die Niniviten getan haben. Sie werden eindringlich Gott um Gnade angefleht haben. Zur Umkehr gehört dann aber noch etwas Weiteres, nämlich dass man sich von allem Bösen abkehrt. Schäden, die man angerichtet hat, auch möglichst wieder gut macht. Ein neues, ehrliches und moralisch sauberes Leben in Zukunft führt. Bekehrung bedeutet immer, sich vom alten Leben zu verabschieden und sich zu Jesus Christus hinzuwenden, um Gott zu dienen. Alles andere sind nur billige Versprechen. Dabei wissen die Menschen in Ninive nicht, ob das alles hilft, was sie da unternehmen, ob das alles bei Gott ankommt, ob er das sieht und hört, ob er ihr Flehen und ihre Bemühungen annimmt. Aber was sollen sie auch sonst machen? Es ist die einzige Möglichkeit, noch etwas zu retten, wenn überhaupt noch etwas geht. Und Jona? Wo ist er eigentlich? Von dem hören wir lange Zeit nichts, erst wieder in Kapitel 4, nachdem schon alles vorbei ist. Wir erfahren nichts, wo er sich aufhält, ob er noch in der Stadt ist und sich dort über die Leute wundert, ob er sich schon aufgemacht hat an einen Ort außerhalb der Stadt, um nicht selbst von der Zerstörung Ninives betroffen zu sein. Wir wissen es nicht. Jedenfalls passiert nach 40 Tagen nichts. Kein Erdbeben, kein Feuer vom Himmel, keine Riesenüberschwemmung wie damals die Sintflut, gar nichts. Das muss für Jona und für die Leute schon alles dramatisch gewesen sein, je näher der angekündigte Termin rückte. Jona wird sich vielleicht die Hände gerieben haben. In 2 Tagen ist es soweit. Morgen passiert's. Noch 3 Stunden. Wenn er eine Uhr gehabt hätte, bestimmt hätte er die letzten Stunden und Minuten gezählt und immer wieder drauf geschaut. Und die Leute in der Stadt ebenso. Was wird passieren? Ist schon was Bedrohliches am Himmel zu sehen? Seht ihr irgendwelche Meteoriten am Himmel, die auf uns niederknallen? Aber es geschieht nichts. Die Minuten verstreichen, alles ist wie immer total normal. Hat Gott den Termin vergessen? Was ist los da oben im Himmel? Ist bei den Engeln etwas dazwischen gekommen? 1 Stunde, zwei, fünf, neun, alles wie gehabt. Ein Tag vergeht, dann zwei, alle, Mensch und Vieh, erwachen aus ihrer Angststarre. Die einen jubeln, können ihr Glück kaum fassen. Ein Einzelner hockt auf dem Hügel vor der Stadt und ist ärgerlich, ja richtig wütend. Gott bereut seinen Zorn und erkennt die Umkehr der Niniviten an. Ob er sich erinnert an sein Versprechen damals nach der Sintflut? In Genesis 8, Vers 21 lesen wir, wie er Folgendes zu sich sagt: Ich will die Erde nicht noch einmal bestrafen, nur weil die Menschen so schlecht sind. Alles, was aus ihrem Herzen kommt, ihr ganzes Denken und Planen, ist nun einmal böse von Jugend auf. Trotzdem will ich nicht mehr alles Leben auf der Erde vernichten, wie ich es getan habe. Jedenfalls ändert Gott seinen ursprünglichen Plan. Er weicht von dem ab, was er sich vorgenommen hatte. Das ist schon sehr erstaunlich, nicht wahr? Ist Gott so unzuverlässig, dass er einfach so seine ursprünglichen Pläne umschmeißt, so aus einer spontanen Laune heraus, aus einem momentanen Bauchgefühl? Kann man sich gar nicht auf ihn verlassen? Redet er heute so und morgen so? Nicht wahr, so einen Gott wollen wir nicht und brauchen wir auch nicht. Gott sei Dank gibt es in der Bibel auch ganz viele Stellen, wo Gottes Treue beschrieben wird, selbst über Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg, wie er eben ein ganz verlässlicher Partner ist und das hält, was er verspricht. Aber warum handelt er hier anders? Die einzige Antwort, die ich darauf finde, ist die, dass bei Gott die Gnade vor seinem Zorn rangiert. Die Gnade ist noch größer. Wenn wir zu Gott umkehren, können wir Gott besänftigen, sein Herz anrühren. Mir ging in einer Nacht dieser Satz durch den Kopf: Die Gerechtigkeit Gottes tut das, was feststeht und jeder erwartet. Die Gnade Gottes aber tut das, was sein Herz sagt und angerührt hat. Wenn Gott in seiner Gerechtigkeit gehandelt hätte, dann wären die Menschen in Ninive alle umgekommen, gar keine Frage. Wenn Gott in seiner Gerechtigkeit handeln würde, dann wären wir Menschen alle ausnahmslos verloren. Da gäbe es für keinen je eine Rettung. Aber die Gnade Gottes ist größer. Da spricht sein Herz, das so voller Liebe zu uns Menschen ist. Deshalb hat Gott ja seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde gesandt, um die Menschheit zu retten. Deshalb ist Jesus ja am Kreuz gestorben, weil er durch seinen Tod der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan hat und dich aus Gnade erlöst hat. Wenn wir also zu Gott umkehren, ernsthaft und mit ganzem Willen, mit ganzem Herzen und mit klarem Verstand, dann können wir auf Gottes Gnade hoffen. So wie der Verbrecher, der mit Jesus auf Golgatha neben ihm am Kreuz hing, der bereute auch seine ganzen Verbrechen und konnte Jesus nur noch um Gnade anflehen. Und Jesus versprach ihm, ihn mitzunehmen ins Paradies, an den Ort, wo alle die Toten auf die Auferstehung warten, um dann für ewige Zeiten bei Gott im Himmel zu sein. Nun muss ich zum Schluss aber noch eine kurze Bemerkung machen. Gnade kommt nicht automatisch. Wir können nicht damit rechnen, wenn wir irgendwelche Bußübungen ableisten, sozusagen einige von der Kirche vorgeschriebenen Werke verrichten. Gnade folgt nicht, wenn wir diese oder jene Voraussetzungen erfüllen, eine bestimmte Methode anwenden und genau Punkt für Punkt ableisten. Gnade ist immer Geschenk. Immer umsonst. Wir können nichts dafür tun, als einfach Gott darum bitten. Und wer weiß, vielleicht ist Gott gnädig und lässt sein Herz anrühren. Aber trotzdem ist und bleibt er souverän und tut, was er will. Wir können nur Reue zeigen und ihn um Erbarmen anrufen. Die Bibel zeigt, dass Gott in vielen, ja den meisten Fällen dann bereit ist, uns dann auch tatsächlich gnädig zu sein. Ich wünsche uns, dass sie es alle so erfahren. Amen.